ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit mir heute im Studio Julia Büchler mit dem Sport, Thorsten Schröder gleich mit weiteren Nachrichten.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
3 Tage lang hatten Gläubige aus aller Welt die Gelegenheit, im Petersdom am offenen Sarg dem verstorbenen Papst Franziskus die letzte Ehre zu erweisen. Und etwa 250.000 Menschen hat das mit teils stundenlangem Warten in Anspruch genommen. Heute hieß es dann aber, endgültig Abschied zu nehmen. Und wieder kamen Zigtausende auf den Petersplatz im Vatikan für die Trauerfeier. Doch weil der Papst eben nicht im Petersdom beerdigt werden wollte, wurde sein Sarg anschließend quer durch die römische Innenstadt, vorbei auch am Kolosseum, bis zu Franziskus Lieblingskirche Santa Maria Maggiore, der Basilika, gefahren, wo er dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestattet wurde. Andreas Herz fasst die Trauerfeierlichkeiten und die Höhepunkte dieses Tages zusammen.
Es ist 10.09 Uhr römischer Zeit, als Papst Franziskus seine letzte Reise beginnt. Sie tragen ihn hinaus aus dem Petersdom in einem schlichten Holzsarg zu den wartenden Staats- und Regierungschefs, den Kardinälen, aber auch hinaus zu den einfachen Menschen, denen sich Franziskus so verbunden gefühlt hat. Er war sehr spontan und hatte eine ungezwungene Art, sich allen Menschen zuzuwenden, auch denen, die der Kirche fernstanden, mit großer menschlicher Wärme. Genau deswegen steht auch Gloria Massano am Straßenrand, zusammen mit ihrer katholischen Jugendgruppe aus dem Piemont. Für mich war Franziskus wie ein Onkel, jemand, den ich gern habe, dem ich vertraue und an dem ich mir ein Beispiel nehme. Sie sind extra früh gekommen, um gute Sicht zu haben. Wie wird es sein, dem verstorbenen Franziskus gleich Lebewohl zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird für uns alle traurig. Dann läuten die Glocken von St. Peter. Im Papamobil wird Franziskus Sarg durch Roms Zentrum gefahren. Gut 6 Kilometer. 150.000 Menschen allein entlang der Straßen. Als der Sarg Gloria Massanos Jugendgruppe passiert, spürt man vor allem die Hochachtung, die die Menschen Franziskus entgegenbringen. Und beim deutschen Kardinal Marx Betroffenheit. Er fühlte sich Franziskus sehr verbunden.
Ich bin noch in der Nacht losgefahren, um morgens hier in Rom zu sein, bei der ersten Sitzung der Kardinäle. Und erst heute eigentlich, als ich am Sarg stand, war ich richtig traurig. Und dachte bei mir, ich werde ihn vermissen.
In Franziskus Lieblingskirche Santa Maria Maggiore geht die Reise zu Ende. Franziskus wird erwartet von denen, die ihm besonders am Herzen lagen. Obdachlose, Flüchtlinge, kurz Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. In einer Nische wird er beerdigt. Das Grab ist so, wie Franziskus als Papst immer war. Bescheiden.
Und den heutigen Tag in Rom begleitet hat unsere Kollegin Verena Schelter. Verena, was war denn aus deiner Sicht das Besondere an der Beisetzung von Papst Franziskus?
Ja, also ich glaube, es gibt da mehrere Punkte, die man da erwähnen kann, die irgendwie besonders waren. Papst Franziskus hatte sich ja ein schlichtes Begräbnis gewünscht. Das ist in Teilen, kann man sagen, auch so passiert und gelungen. Er hatte einen sehr einfachen Holzsarg. Früher wurden Päpste in einem dreifachen Sarg begraben, jetzt in einem einfachen Holzsarg. Auch das Grab selber aus einfachem Marmor gehalten, ohne Schnörkel, ohne Pomp. Das war der schlichte Teil. Aber gleichzeitig haben hier natürlich Dutzende Staats- und Regierungschefs der Zeremonie beigewohnt. 250.000 Leute waren hier auf dem Petersplatz versammelt. Das ist natürlich nicht unbedingt schlicht, sondern eher ein Weltereignis, was hier stattgefunden hat. Und dann eine Besonderheit, die auf jeden Fall noch erwähnenswert ist. Papst Franziskus wurde ja nicht wie viele seiner Vorgänger hinter mir im Petersdom beerdigt, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore. Die befindet sich auf der anderen Seite des Tibers, so ungefähr 6 Kilometer von hier entfernt. Und um dahin zu gelangen, ist Papst Franziskus oder der Leichnam des Papstes mit einem Trauerzug im Schritttempo durch die Stadt gefahren worden. Es waren spektakuläre Bilder und für viele Leute, mit denen wir auch hier vor Ort gesprochen haben, ein Gänsehautmoment, selbst wenn sie nicht religiös waren, wie sie uns erzählt haben.
Und wie geht's nun weiter im Vatikan?
Also der heutige Tag und auch noch der morgige Tag, die stehen noch ganz im Zeichen des Abschieds und ja, der Beerdigung von Papst Franziskus. Man kann vielleicht auch noch hinter mir erkennen, da befinden sich immer noch Leute auf dem Petersplatz, Gruppen, die einfach noch von der Beerdigung da sind, die sich immer noch verabschieden wollen, auch wenn Papst Franziskus jetzt sich nicht mehr hier befindet. Jetzt dann beginnt eine 9-tägige Trauerzeit. In der Zwischenzeit sind aber ja die Kardinäle zur Beerdigung ja schon nach Rom gereist und sie treffen sich auch bereits. Sie haben sich bereits in der vergangenen Woche getroffen zu Vorbesprechungen. Und da geht es darum, sich gegenseitig kennenzulernen, vielleicht auch zu eruieren, wer denn als nächster Papst in Frage käme. Wann genau aber die Papstwahl, also das Konklave, stattfinden wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass es so ab dem 5. Mai losgehen wird.
Verena, vielen Dank für die Informationen nach Rom.
Gerne.
Ja, Verena hat ja gerade darauf hingewiesen, ein Weltereignis also, bei dem auch Dutzende Staats- und Regierungschefs anwesend waren, unter anderem zwei, die bei ihrem letzten persönlichen Aufeinandertreffen alles andere als versöhnlich auseinandergegangen waren. US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nutzten aber die Gelegenheit, um sich am Rande der Trauerfeierlichkeiten über die Friedensbemühungen im Krieg gegen die Ukraine auszutauschen. Einzelheiten von Judith Schacht.
US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky. Zum ersten Mal seit dem Eklat im Oval Office Ende Februar treffen sie sich am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus. In Rom sprechen die beiden rund 15 Minuten ungestört miteinander. Wir hatten ein sehr produktives Treffen. Ich möchte nicht zu viele Details mitteilen, wenn möglich, denn es ging um vertrauliche Fragen. Natürlich ging es darum, wie man dem Frieden näher kommen kann. Auch Trump äußert sich und schlägt neue Töne gegenüber Russland an. Es gab keinen Grund für Putin, in den letzten Tagen Raketen auf zivile Gebiete zu schießen. Auf Städte und Dörfer, schreibt Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Es gibt mir zu denken, dass er den Krieg vielleicht gar nicht beenden will, sondern er mich nur hinhält und dass man mit all dem anders umgehen muss. Zelensky jedenfalls war bereits gestern in Kiew auf Trump und seinen Friedensplan zugegangen. Ich stimme Präsident Trump zu, dass es in der Ukraine nicht genug Waffen gibt, um die Kontrolle über die Krim-Halbinsel zurückzugewinnen. Aber es gibt noch Sanktionsmöglichkeiten. Die Welt hat die Möglichkeit, wirtschaftlichen Druck und diplomatischen Druck auszuüben. Laut Berichten der New York Times soll die Ukraine an einem eigenen Friedensplan arbeiten. Die Ukraine will demnach nicht mehr fordern, alle von Russland besetzten Gebiete zurückzuerhalten. Auch auf einen NATO-Beitritt soll sie nicht mehr bestehen.
Die Partei trägt zwar ihren Namen, Bündnis Sahra Wagenknecht, aber das heißt noch lange nicht, dass die Partei ihr auch in allem folgt. In Thüringen etwa ist dem BSW im vergangenen September auf Anhieb der Einzug in die Regierung gelungen, eigentlich ein großer Erfolg, aber Sahra Wagenknecht ist der Kurs der dortigen Landeschefin und Finanzministerin Katja Wolf offenbar ein Dorn im Auge. Es ist ein Machtkampf, der sich schon im Dezember auf dem Landesparteitag in Ilmenau abzeichnete, den Katja Wolf beim heutigen Landesparteitag in Gera vorerst für sich entschied. Manuel Mehlhorn.
Auf die Katja Wolf entfallen 61 Ja-Stimmen und ungültig war eine Stimme.
Erleichterung bei Katja Wolf. Überraschend deutlich wird die bisherige Thüringer BSW-Landeschefin wiedergewählt. Mit 61 zu 35 Stimmen setzt sie sich gegen ihre Herausforderin Anke Wirsing durch und damit auch gegen Sahra Wagenknecht, die Wirsing offen unterstützt hatte. Ein Machtkampf, der seit Wochen schwelt. Dass die Partei den Einzug in den Bundestag nur knapp verfehlt hat, kreidete Wagenknecht auch ihrer Thüringer Landeschefin an. Katja Wolf habe für den Eintritt in die Koalition mit CDU und SPD in Thüringen nicht hart genug verhandelt. Vor zwei Tagen warb Wagenknecht in einem Brief an die Thüringer BSW-Mitglieder für die Wolf-Herausforderin Wirsing. Es geht auch jetzt nicht darum, ob wir weiter regieren, sondern wie wir weiter regieren. Wir müssen besser werden, denn unser Ziel muss sein, die Menschen, die uns bei der Landtagswahl ihr Vertrauen und ihre Stimme gegeben haben, wieder zu gewinnen, statt sie in Scharen in die Arme der AfD zu treiben. Die aufgeladene Stimmung im BSW, sie ist auch heute beim Parteitag in Gera spürbar. Mehrfach äußern Kritiker ihren Unmut an Wolf und ihrem bisherigen Vize Steffen Schütz. Der hatte den Wagenknecht-Brief als Einmischung und Ohrfeige gegen die eigenen Leute bezeichnet.
Und Herr Schütz, Ihnen gratuliere ich sehr herzlich. Sie haben die Partei heute weiter gespalten.
Das Lager um Katja Wolf zeigt sich heute selbstbewusst. Die Botschaft: Das BSW im Freistaat Thüringen zieht seinen Kurs durch. Katja Wolf zeigt sich nach ihrer Wiederwahl aber versöhnlich.
Wir müssen natürlich Gräben, die entstanden sind, jetzt ganz schnell wirklich wieder zubuddeln. Also das ist ganz klar. Und ich möchte Brücken bauen und ich möchte, dass wir diese Lagerbildung, die ja greifbar ist, selbstverständlich auflösen. Weil ich glaube, inhaltlich haben wir keine Lagerbildung.
Sarah Wagenknecht ist nicht nach Gera gekommen. Stattdessen tritt ihr Generalsekretär auf und rechtfertigt die Kritik an Wolf, die auch Thüringer Finanzministerin ist, so.
Wir hatten uns als Bundesvorstand ja klar dafür ausgesprochen, dass es eine Trennung von Regierungsamt und Parteiamt gibt. Das haben wir aus guten Gründen gemacht. Wir haben eine heterogene Wählerschaft. Wir halten das als Signal für richtig.
Nach der klaren Wiederwahl von Katja Wolf ist der Machtkampf in Thüringen entschieden, zumindest vorerst.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir.
Bei einer Explosion im Hafen der iranischen Stadt Shahid Rajshahi hat es heute Tote und viele Verletzte gegeben. In dem Containerhafen im Süden des Landes brach ein großes Feuer aus. Mindestens 14 Menschen kamen ums Leben, mehr als 750 wurden verletzt. Ursache sei die Explosion von Chemikalien in Containern gewesen, so der Katastrophenschutz. Der genaue Hergang werde noch ermittelt. Auch die Infrastruktur des Hafens und zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Im Oman ist die dritte Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran über ein neues Atomabkommen zu Ende gegangen. Man habe gute Fortschritte erzielt, sagte der iranische Außenminister Araghchi. Es gebe aber noch Differenzen. Auch ein US-Vertreter äußerte sich positiv zu den Gesprächen. Es wurde ein weiteres Treffen in hochrangiger Besetzung für den 3. Mai verabredet. Palästinenserpräsident Abbas hat seinen Vertrauten Hussein al-Sheikh zu seinem Stellvertreter und mutmaßlichen Nachfolger ernannt. Der 64-Jährige gilt als Pragmatiker mit engen Verbindungen zu Israel. Formell wurde al-Sheikh vom 89-jährigen Abbas zum Vizepräsidenten der palästinensischen Autonomieverwaltung sowie stellvertretenden Vorsitzenden der PLO bestimmt. Diese Ämter waren erst vorgestern neu geschaffen worden. Saudi-Arabien begrüßte al-Sheikhs Ernennung als wichtigen Reformschritt.
Und wir schauen jetzt auf die Fußball-Bundesliga. Da hätte heute am 31. Spieltag ja eigentlich schon die Entscheidung in Sachen Meisterschaft fallen können. Aber Julia, soweit kam es dann doch nicht.
Nein, es war ganz schön knapp. Seit dem 3. Spieltag, da stehen die Bayern ununterbrochen ganz oben in der Tabelle. Aber feiern dürfen sie eben noch nicht. Obwohl die Münchner auch heute ihr Heimspiel gegen Mainz gewinnen. Souverän, sogar mit 3:0. Rein rechnerisch. Aber eben hat auch Leverkusen noch eine Mini-Chance auf die Meisterschaft. Und deshalb bleibt Trainer Vincent Kompany in München heute trocken. Keine Bierdusche für ihn. Und auch noch kein Titel. Emotional wurde es im Stadion kurz vor dem Spielende dann aber doch noch.
Als der verschnupfte Thomas Müller kurz vor Schluss sein 500. Bundesligaspiel begeht, steht schon fest, dass der FC Bayern gegen Mainz gewinnt, aber noch nicht den deutschen Titel feiern kann.
Für uns war das natürlich heute ein sehr großer Schritt in Richtung Meisterschaft. Auch wenn man natürlich ehrlicherweise sagen muss, mit 4 Spielen zu gehen und 8 Punkten Vorsprung hätte ich auch auf uns gesetzt.
Nach dem Champions League aus konzentrieren sich die Münchner auf die Liga und dominieren nach Heidenheim auch den FSV Mainz. Nach einer knappen halben Stunde bringt Leroy Sané den FC Bayern in Führung. Die Vorentscheidung kurz vor der Pause. Der starke Leimer bedient Michael Olise 2:0. Die Mainzer im Gegensatz zum Hinspiel mit nur wenigen Chancen. Nach der Pause versäumen es die Bayern, das Ergebnis hochzuschrauben. Zweimal trifft Leroy Sané das Aluminium. Der beste Münchner heute steht kurz vor der Verlängerung seines Vertrags beim FC Bayern. Kurz vor Schluss erhöht dann Eric Dier noch auf 3:0. Ein souveräner Sieg der Bayern. Die Meisterschaft nur noch Formsache.
Ich glaube, dieses Wertschätzen dieses ganzen Gangs hin zu so einer Meisterschaft, das haben wir dieses Jahr wieder mehr erleben können. Und ja, ich bin froh, dass wir das geschafft haben, uns am Ende dann durchzusetzen.
Entspannt zum Titel. Ein Sieg noch, dann holt Vincent Kompany seine erste deutsche Meisterschaft mit den Bayern. Und Thomas Müller seine letzte.
Thomas Müller, ein absoluter Fan-Liebling. Viele werden ihn wohl sehr vermissen. Vom wahrscheinlich Baldmeister zum Nochmeister. Das ist Leverkusen. Die Mannschaft jubelt heute über ein 2:0 gegen Augsburg. Die kleine Formkrise ist also beendet. Der Traum von der Meisterschaft, ja, trotzdem sehr unrealistisch. 8 Punkte sind es bis zur Tabellenspitze. Und so einen großen Rückstand hat noch nie eine Bundesligamannschaft im Saisonendspurt aufgeholt. Immerhin, die Partypläne der Bayern wurden heute erst einmal durchkreuzt und der eigene zweite Tabellenplatz gesichert.
Leverkusen feiert. Mit dem 2:0-Sieg über Augsburg ist die Werkself zum 6. Mal in der Vereinsgeschichte Vizemeister. Und noch ein Ziel haben sie heute erreicht.
Wollen wir versuchen, so lange wie möglich, beziehungsweise dass die Bayern heute in München nicht feiern dürfen, noch nicht. Und das haben wir heute geschafft.
Der Nochmeister beginnt die Partie mit viel Energie, voller Konzentration und hoher Präzision beim Pass und Schuss. Patrick Schick, 13. Spielminute, 1:0 Leverkusen. Endlich ist mal wieder diese Leichtigkeit im Spiel der Werkself zu erkennen. Augsburg kommt da nicht hinterher. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Emiliano Buendia wunderschön zum Leverkusener 2:0. Schon zur Pause gibt's die Erkenntnis, von den Wechselgerüchten um Trainer Xabi Alonso lässt sich die Mannschaft nicht beeindrucken.
Wir lesen alle die Zeitungen und die Nachrichten, das ist ganz klar. Aber wir sind, glaube ich, auch alle Profis. Wir nehmen die Situation so, wie sie ist. Das ist, glaube ich, Fußballalltag, dass über Personalien spekuliert, geschrieben wird, berichtet wird, wie auch immer.
Im zweiten Durchgang nimmt Bayer etwas das Tempo raus. Florian Wirtz mit dieser Chance. Augsburg jetzt mutiger. Claude Maurice mit einem guten Versuch. Doch der FCA ist heute insgesamt zu harmlos. Leverkusen gewinnt 2:0. Und Xabi Alonso lässt seine Zukunft bei Bayer weiter offen.
Klarheit in der Meisterfrage gibt es eventuell schon kommenden Samstag. Mit einem Sieg in Leipzig könnten die Bayern nämlich feiern. Sie wären dann auf Platz 1 nicht mehr einzuholen. Hier die weiteren Ergebnisse von heute und auch der Blick auf die Tabelle. Erstmal die Spiele. Hoffenheim, Dortmund 2:3, Wolfsburg, Freiburg 0:1, Kiel, Gladbach 4:3, Frankfurt gewinnt klar gegen Leipzig mit 4:0. Gestern schon verlor Stuttgart gegen Heidenheim mit 0:1 und morgen gibt es noch 2 weitere Spiele. Bochum empfängt Union Berlin und Bremen spielt gegen St. Pauli. Die Tabelle. Die Bayern ganz oben und souverän auf Meisterkurs. 8 Punkte dahinter eben Leverkusen. Frankfurt ist Dritter vor Freiburg, Leipzig aktuell auf Platz 5. Und in der Abstiegszone Heidenheim auf dem Relegationsplatz vor Kiel und ganz unten momentan Bochum.
Tja, und jetzt gibt's am späten Samstagabend noch eine Premiere und wir begrüßen ganz herzlich unsere neue Kollegin Pila Bossmann, die ab heute für Sie und für uns in unserem Wetterteam mit dabei ist. Herzlich willkommen, Pila. Und glänzender könnten die Aussichten für die Premiere ja kaum sein, oder?
Ja, Ingo, es gibt tatsächlich in den nächsten Tagen sehr viel Sonnenschein für die allermeisten von uns. Und das liegt an einem Hochdruckgebiet, das sich vom Atlantik bis zum Ostseeraum erstreckt. Aber es gibt auch noch einen kleinen Störenfried, der befindet sich hier über dem Mittelmeerraum. Das ist ein kleines Höhentief und das schaufelt vor allem in den nächsten Tagen immer wieder auch feuchtlabile Luft, so in den südlichen Alpenraum. Und hier diese Wolken, die Sie aufpoppen sehen, immer wieder so tagesweise, das sind Wolken und einzelne Schauer, die am Nachmittag, wenn die Sonne am stärksten ist, immer wieder entstehen können. Ansonsten ist es meistens sternenklar bzw. eben auch wolkenlos am Tage und es gibt viel Sonnenschein. Heute Nacht gibt es noch ein paar Wolken von Rheinland-Pfalz bis nach Bayern. Ansonsten lockern die Wolken auch immer wieder öfters auf. Sonst ist es auch meistens sternenklar. Und morgen ist es eher so zweigeteilt. Das heißt, in Richtung Nordosten viel Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. In Richtung Südwesten, da sind doch hier und da ein paar Wolken unterwegs. Und vor allem eben über den Alpen können sich vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter bilden. Die Temperaturen, die gehen zurück dabei auf Werte zwischen 10 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Deutlich kälter wird es im Osten, meistens so 4 bis 0 Grad, im Erzgebirge bis minus 2 Grad. Morgen tagsüber gibt es dann frühlingshafte Werte, meistens zwischen 17 und 22 Grad. Nur auf den Ostseeinseln bleibt es etwas kühler. Und in den nächsten Tagen, da geht es dann mit viel Sonnenschein weiter in der Mitte und im Norden. Vor allem im Süden halten sich hier und da noch mal ein paar dichtere Wolken. Und es gibt auch einfach eine geringe Schauerneigung. Aber wenn Sie es sehen, es wird von Tag zu Tag ein bisschen wärmer. Am Dienstag im Süden schon verbreitet 25 Grad oder eben etwas mehr.
Vielen Dank, Pila. Wie gesagt, willkommen im Team und Glückwunsch zur
Dankeschön.
Premiere.
Danke.
Und damit sind wir am Ende dieser Tagesthemen für heute. Im Ersten folgt jetzt an diesem besonderen Tag das Wort zum Sonntag.
Bei dem es natürlich nochmal um Papst Franziskus geht und um seine Mitmenschlichkeit.
In diesem Sinne, einen schönen Abend noch, bis morgen Abend. Tschüss.
Tschüss. Tschüss, bleiben Sie sportlich.
Und zuversichtlich.